Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Übermorgen am Samstag gibt's im Fernsehen wieder stundenlang Hüte, Kutschen und Uniformen zu sehen, live in die ganze Welt übertragen und gestreamt bei der Krönung von König Charles in London. Wo bleibt bei so einem Medienspektakel die kritische journalistische Distanz? Das fragen wir heute. Außerdem schalten wir gleich nach Leipzig, wo seit gestern bei den Medientagen Mitteldeutschland viele entscheidende Leute aus der Medienbranche tagen, unter anderem zum Thema Rundfunkreformen. Und nach Afghanistan und in die Südsee blicken wir später auch. König Charles hat am Samstag eine volle Tagesordnung. Da stehen unter anderem drauf Fahrten mit zwei verschiedenen goldenen Kutschen, das feierliche Anlegen eines Krönungsmantels und natürlich das obligatorische Winken vom Palastbalkon. Seit Wochen sind die Feierlichkeiten zur Krönung Thema in britischen Medien, auch in der öffentlich-rechtlichen BBC natürlich. Und genau daran gibt es in Großbritannien jetzt Kritik, denn die Anti-Monarchie-Gruppe Republic hat einen offenen Brief an die BBC geschrieben und wirft ihr vor, der Sender berichte nicht ausgewogen genug. Stimmen, die die Monarchie kritisch sehen, die kämen im Programm zu kurz. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin in London. Sie schaut und hört schon von Berufswegen sehr viel BBC. Frau Heuer, teilen Sie den Eindruck, dass die BBC-Berichterstattung einseitig ist?
Nein, ich teile den eher nicht. Man kann fragen, berichtet die BBC ausführlich über die Krönung? Wird sie stundenlang live übertragen? Werden königliche Korrespondenten das Ereignis kommentieren? Ja, das ist alles richtig. Und es ist auch total legitim, eine solche Veranstaltung, den feierlichen Ton, der da angeschlagen wird, nicht zu mögen. Aber alle anderen Sender machen das ebenfalls. Das ist mal das eine. Einseitig wäre die BBC, wenn sie die Monarchiegegner ausblendet. Das tut sie nicht. Ich weiß nicht, ob die am Samstag viel Raum bekommen. Aber im Run-up in den vergangenen Wochen waren sie sehr wohl vertreten. Nicht so breit wie die Royalisten. Sie sind aber auch weniger in der Gesellschaft. Und es war in allen anderen Sendern genauso wie in der BBC.
Diese Gruppe Republic, die den Brief geschrieben hat, wer steckt dahinter?
Ich habe neulich Graham Smith getroffen. Das ist der Chef von Republic. Es ist ein engagierter, glaubwürdiger Mann, der seit Jahrzehnten dafür kämpft, die Monarchie abzuschaffen und stattdessen ein gewähltes Staatsoberhaupt für Großbritannien zu haben. Und die Monarchiegegner, die sind im Aufwind, seitdem die Queen gestorben ist. Also dieser Wechsel hat denen einfach Auftrieb gegeben. Und Graham Smith, nach meinem Eindruck, nutzt dieses Momentum unheimlich geschickt. Er weiß, Zweifel an der Unabhängigkeit der BBC sind immer ein Aufreger. Da gucken die Leute hin. Deshalb glaube ich, es ging ihm mit seinem Brief auch um Aufmerksamkeitsökonomie. Es ist ja schon interessant, dass er ausschließlich die BBC angreift. Auch andere TV-Sender sind hier zur Unabhängigkeit und Ausgeglichenheit verpflichtet und die erwähnt damit kein Wort.
Wenn wir auf den Brief nochmal schauen, da steht ja auch der Vorwurf drin, die BBC arbeite mit dem Palast eng zusammen. Ist ja auch naheliegend, bei einer Fernsehübertragung muss es gewisse Absprachen geben. Wie sehr erschwert diese Kooperation auf der einen Seite die kritische Berichterstattung auf der anderen Seite?
Ja, das ist ein Problem, aber ich glaube, das haben auch wiederum alle Medien, wenn sie über das Königshaus berichten. Es gibt im Königreich eine eigene Berufssparte, das sind die sogenannten Royal Correspondents. Das sind wortwörtlich Hofberichterstatter, daher kommt der Begriff. Und die haben das Problem, dass das Königshaus sich öffentlich selten äußert. Sie sind also für Informationen auf den Goodwill der Royals angewiesen. Und ja, ich denke schon, dass das die kritische Berichterstattung tatsächlich erschwert.
Stichwort Goodwill. Es war ja so bei der Krönung der Queen 1953, da war es ja ein Novum, dass die Zeremonie überhaupt im Fernsehen übertragen wird. Ist es heute auch noch so, dass der Palast dann genau vorgibt, welche Bilder dürfen gezeigt werden und die BBC hält sich dann daran?
Nein, also grundsätzlich ist das nicht so. Die BBC covert zusammen mit anderen Fernsehsendern alle royalen Großereignisse seit vielen Jahren. Normalerweise legt der Palast da kein Veto ein, aber er hat es jetzt einmal getan nach der Beerdigung der Queen. Da hat er durchgesetzt, dass bestimmte Videosequenzen im Anschluss an die Live-Übertragung nicht mehr gezeigt werden dürfen. Da ging es offenbar vor allem um Passagen, in denen trauernde Familienangehörige zu sehen waren. Und die BBC hat dem zugestimmt. Das ist in der Tat ein Problem, weil es dem Palast natürlich erlaubt, das Bild zu prägen, das die Menschen sich von ihm machen. Und das geht so natürlich nicht.
Noch kurz zum Schluss die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, diese sehr aufwendige Krönungsberichterstattung, wenn sich viele Britinnen und Briten für dieses Ereignis Umfragen zufolge gar nicht mehr so interessieren?
Ja, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Der König, der britische König ist das britische Staatsoberhaupt. Der hat Verfassungsrang. Da geht es eben nicht nur um Celebrity und Glamour. Und wenn bei uns die Bundesversammlung die Wahl des Bundespräsidenten, also wenn die Bundesversammlung den Bundespräsidenten überträgt, dann wählt und das Fernsehen das überträgt, finden das auch nicht alle spannend. Aber was würden wir sagen, wenn ARD und ZDF deshalb dieses Ereignis schlabbern würden? Also man kann sich fragen, wie Republic es tut, ob die konstitutionelle Monarchie noch zeitgemäß ist. Aber da muss man sie eben abschaffen. Und wenn es dann in Großbritannien ein gewähltes Staatsoberhaupt geben sollte, dann würde die BBC ganz sicher auch das übertragen, wenn das eingesetzt wird. Aber die Bilder wären nicht so schön.
2 Tage noch bis zur Krönung von König Charles in London. Und mit unserer Korrespondentin Christine Heuer habe ich darüber gesprochen, wie die BBC zum Thema berichtet. In Deutschland, da können Sie die Krönungsfeierlichkeiten unter anderem im Ersten verfolgen, und zwar am Samstag ab 9.30 Uhr. Wir Medienjournalistinnen befinden uns gerade in Woche 1, die erste Woche, nachdem die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Berechnungen eingereicht haben, wie viel Geld sie in den kommenden Jahren brauchen werden. Die Zahlen sind noch nicht öffentlich, aber wir beobachten schon seit Monaten ein Ping-Pong-Spiel. Auf der einen Seite die Politik, die sagt, die Sender sollen bitte sparen, und auf der anderen Seite die Sender, die sagen, ja, aber dafür brauchen wir konkrete Vorgaben von der Politik. Und bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig, da saßen nun heute Mittag beide Seiten auf einem Podium. Aus den Öffentlich-Rechtlichen war es der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke und ZDF-Intendant Norbert Himmler. Und aus der Politik der sächsische Medienminister Oliver Schenk und die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Einmal CDU, einmal SPD. Im Publikum saß für uns der Medienjournalist Steffen Grimberg und hat zugehört. Hallo, Herr Grimberg.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie konfrontativ ging es denn da heute Mittag zu?
Leider nicht besonders stark zur Sache, muss man sagen. Auch wenig konfrontativ. Oliver Schenk hat das am Schluss in den schönen Günther Oettinger Gedächtnissatz, man säße doch in einem Boot und die Konkurrenz, die säße doch draußen im Internet, nämlich die großen amerikanischen Player, gegossen. Also es war weniger ein Ping-Pong der Verantwortlichkeiten, was vielleicht auch daran lag, dass niemand von der KEF mit auf dem Panel saß, also von jener Beitragskommission, die jetzt mit spitzer Feder nachrechnet, was die öffentlich-rechtlichen Anstalten angemeldet haben, und dann entscheiden wird, wie viel davon übrig bleibt.
Diese KEF, die Kommission, die die Geldforderungen der Sender beurteilt, die war heute nicht dabei, aber deren Vorsitzender Martin Detzel hat sich ja gestern schon bei den Medientagen geäußert. Gab es da schon einen Ausblick auf den künftigen Rundfunkbeitrag?
Na, er hat zumindest gesagt, die 7 sind es ja im Moment schon, Bundesländer, die klar gesagt haben, mit ihnen ist eine weitere Beitragserhöhung oder zumindest eine deutliche Beitragserhöhung über einen Inflationsausgleich hinaus nicht zu machen. Denen hat er sehr stark ins Stammbuch geschrieben, die KEF hat Verfassungsrang und die Ministerpräsidenten können gar nicht jetzt im Vorfeld sagen, KEF, rechne mal, ist uns egal, wir erhöhen in jedem Fall nicht. Da hat das Verfassungsgericht in einem Urteil im letzten Jahr ja ein sehr deutliches Urteil gesprochen. Damals hatte Sachsen-Anhalt ja schon mal versucht auszuscheren bei der letzten Beitragserhöhung. Das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, und das hat der KEF-Vorsitzende noch mal betont, es müssen sowieso alle Bundesländer sich einig sein. Und er hat auch nochmal ganz klar gesagt, die KEF verhandelt nicht, die KEF rechnet und es gibt auch keine Verhandlungen mit den Ländern. Gleichwohl hat dann wiederum Schenk auf dem Panel, das Sie jetzt gerade erwähnt haben, heute Nachmittag gesagt, er geht aber schon davon aus.
Oliver Schenk, der sächsische Medienminister, sagen wir nochmal dazu.
Ja, natürlich. Der hat eben gesagt, dass bei der Entscheidung, die vermutlich dann ja sowieso erst im nächsten Jahr fallen wird, die KEF wird vermutlich bis Februar rechnen, dann muss das Ganze durch die Landtage, dass da dann doch die Begleitumstände berücksichtigt werden sollen. Und damit hat er einerseits gemeint, wie sieht es denn aus mit der wirtschaftlichen Belastung der Haushalte, aber gleichzeitig natürlich auch damit gemeint, was haben denn die Öffentlich-Rechtlichen an Reformen bis dahin schon auf den Weg gebracht oder zumindest konkret geplant, sodass man da vielleicht einen guten Willen erkennen kann.
Das ist ein gutes Stichwort, denn das Podium heute hieß ja tatsächlich Reform, Reform, Reform. Es florieren ja schon ganz viele konkrete Ideen in den letzten Wochen und Monaten. Was wurde denn heute diskutiert, auch konkret?
Die Politik hat relativ klar gemacht, auch wieder in Gestalt von Herrn Schenk, dass sie den Dreiklang ARD, ZDF, Deutschlandradio beibehalten wollen, aber eben mit einer sehr, sehr klaren Aufgabenteilung. Deutschlandfunk, also ihr sollt das nationale Radio machen, das ZDF das nationale Fernseh- und Videoangebot und die ARD soll das regionale beisteuern. Wie das natürlich dann ganz genau aussieht, da sagt die Politik, da halten wir uns raus, da dürfen wir uns auch gar nicht einmischen. Das ist natürlich Programmhoheit der Sender. Kai Gnifke, der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant und Norbert Himmler, sein Kollege vom ZDF, die haben so schon ein bisschen Best Buddies gespielt und gesagt, nein, wir sind da schon in ganz engen Diskussionen und wir arbeiten ja schon an ganz vielen Stellen zusammen bei der Übertragung großer Sportereignisse beispielsweise und man würde jetzt diesen Weg weiter verfolgen.
Eine ganz konkrete Änderung, das ist schon bekannt geworden, ist, dass der RBB aus Spargründen das Mittagsmagazin abgibt, das er zusammen mit dem ZDF noch produziert. Und übernehmen soll jetzt der MDR. Wie ist diese Meldung heute diskutiert und aufgenommen worden?
Naja, das war das große Thema. Das stand zwar gar nicht offiziell auf dem Programm der Medientage Mitteldeutschland, aber zog sich sozusagen in den Kaffeepausen durch alle Diskussionen. Und gestern kam dann ja auch die Bestätigung. Das Ganze passt zu einer Diskussion, die wir gerade in den neuen Ländern eben haben, die ja auch sagen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist noch sehr, sehr viel altes Westfernsehen drin. So nennt es immer der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Rainer Haseloff. Und ich glaube, dieser Diskussion ist jetzt ein wenig der Wind aus den Segeln genommen worden, denn mit dem MIMA in und aus Leipzig wird dann natürlich, glaube ich, eine ganze Menge mehr Osten auch im Ersten zu sehen sein.
Der Medienjournalist Steffen Grimberg hat uns auf den neuesten Stand gebracht in Sachen Reformen und Rundfunkbeitrag bei den Öffentlich-Rechtlichen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
In Afghanistan, da sind Journalistinnen doppelt mutig, denn ihre Arbeit, die ist lebensgefährlich und als Frauen sind sie zusätzlichen Repressionen ausgesetzt, werden systematisch aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Charlotte Horn stellt uns einen kleinen Frauenradiosender aus der afghanischen Provinz vor.
Radio Sadai Banovan, 89,9. Zum Welttag des Radios vor 2 Jahren postet der Sender dieses Musikvideo auf seiner Facebook-Seite mit etwa 4000 Followern. Sadai Banovan, von Dari übersetzt, heißt das die Stimme der Frauen. Bis Anfang April war das Programm on air, in Afghanistans nordöstlicher Provinz Badakhshan. Dann kamen die Taliban und schlossen den Sender.
Ich habe ihm gesagt, wenn ihr den Radiosender nicht wieder öffnet, bringe ich mich um. In dem Moment bringe ich mich um.
In the moment I kill myself.
Diese Journalistin war von Anfang an dabei. Zu ihrem Schutz will sie ihren richtigen Namen lieber nicht nennen. Radio Sadai Banovan gibt es seit etwa 10 Jahren.
It's very special because this radio is just working for a woman.
Der Sender sei besonders, weil er sich speziell an Frauen richte. Damals hätten immer mehr Afghaninnen studiert, auch an der lokalen Universität in der Provinz. Ein Job in den Medien fand danach kaum eine. So entstand die Idee, selbst einen Sender von Frauen für Frauen zu gründen. Das Team kaufte sich das Aufnahmeequipment von eigenem Geld und brachte sich die Technik selbst bei. Radio Sadai Banovan wurde immer bekannter. Auch Menschen in der Hauptstadt Kabul hörten zu. Der Sender klang anders als andere Radiosender. Sie spielten Musik, auch ausländische, sprachen über Menschenrechte, aber auch Frauenthemen wie Gesundheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für die Hörerinnen gab es auch Call-in-Sendungen. Doch mit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 wird die Arbeit riskant.
When Taliban got control to Badakhshan province.
Als die Taliban die Provinz Badakhshan kontrollierten, sagten mir alle, die Taliban kommen und werden dich töten. Sie werden den Radiosender schließen.
You are close your radio station.
Und so kommt es. Die Taliban schließen den Sender. Doch die Journalistin kann erreichen, dass er wieder öffnen darf. Die Schikanen und Kontrollbesuche der Taliban gehen weiter. Doch dann, vor 2 Wochen, kommen die Taliban wieder. Diesmal lautet der Vorwurf, der Sender hätte Musik gespielt, während der Fastenzeit Ramadan. Und jetzt müssten sie endgültig aufhören.
But it's not song, just background music.
Die Journalistin sagt, sie hätten keine Songs gespielt, nur Hintergrundmusik. Das sei nur ein Vorwand. Den Taliban missfalle, dass sie zu offen über Themen spreche wie Bildung für Frauen. Sie flieht zur Sicherheit nach Kabul. Von dort führt sie von einem Balkon aus das Interview mit der ARD. Der Radiosender sei wie ein Baby für sie, wie ihre Tochter.
My radio station is my baby. It's my daughter.
Trotz aller Widerstände gibt sie nicht auf. Sie holt sich Unterstützung bei einem afghanischen Journalistenverband. Eine Woche später geht sie zum Informations- und Kulturministerium der Taliban. Ihr Flehen hilft. Und ihr Versprechen, dass sie keine Musik mehr spielen. Der Verantwortliche für Information und Kultur in der Provinz Badakhshan, Muezzuddin Ahmadi, hatte zuvor erklärt,
wenn dieser Radiosender die Politik des Islamischen Emirats Afghanistan akzeptiert und eine Garantie abgibt, dass er so etwas nicht wiederholen wird, werden wir ihm den Betrieb wieder erlauben.
Jetzt sind sie wieder auf Sendung. Einen Online-Link zu einem Livestream gibt es nicht. Seit der Machtübernahme der Taliban haben viele Journalisten ihre Arbeit verloren, gerade Frauen. Laut Reporter ohne Grenzen schweben Journalisten in Afghanistan seitdem in akuter Lebensgefahr. Die Zukunft der ehemals vielfältigen Medienlandschaft ist ungewiss. Viele Medien bringen nur noch vorgegebene Inhalte. Die Radiojournalistin aus Badakhshan will wieder zurück, wenn sich die Lage beruhigt hat, zu ihrem Team von Radio Sadai Banovan.
This time I don't have any dreams.
Ich habe keine Träume mehr in dieser Situation. Es ist sehr schwer für mich. Der Radiosender darf wieder laufen, aber wir haben keine Unterstützung. Es ist eine schwierige Zeit für mich. Ich bin eine Frau in Afghanistan. Ich darf nicht alleine raus. Ich darf nicht Sport machen oder Auto fahren. Ich darf keine Musik hören. Ist das ein Leben? Nein. Es ist warten, bis ich wieder anfangen kann zu leben.
When my life is complete.
Für sie und die anderen ist Radio Sadai Banovan weit mehr als nur eine Arbeit. Es ist ein Ort, an dem sie entscheiden und ein Sprachrohr für andere Frauen in Afghanistan sind. Solange es die Taliban erlauben.
Wie Journalistinnen in Afghanistan dafür kämpfen, weiter arbeiten zu dürfen, hat Charlotte Horn berichtet. Das Land, um das es jetzt geht, das ist so klein, dass es auf der Landkarte der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nicht einmal eingezeichnet ist. Es würde in Sachen Pressefreiheit aber wohl auch nicht so gut abschneiden, denn die öffentlich-rechtlichen Sender dort hat die Regierung übernommen, die politisch Verantwortlichen weigern sich, in den meisten Fällen überhaupt Interviews zu geben und dazu kommt, es fehlt journalistischer Nachwuchs. Es geht um die Salomonen im Südpazifik, ein Inselstaat, in dem knapp 700.000 Menschen leben. So östlich von Papua-Neuguinea, näher Australien ganz grob. Vergangenes Jahr, da haben die Salomonen ein Sicherheitsabkommen mit China geschlossen. Und das hatte auch Auswirkungen auf den Journalismus. Katrin Erdmann war für uns dort in der Südsee.
Ein Gartencafé in Honiara, der Hauptstadt der Salomonen. Direkt davor liegt eine kleine Bucht. Boote schaukeln hin und her. Auf einer der Bänke sitzt Georgina Kikea, Präsidentin des Nationalen Journalistenverbandes, kurz MASI. Prinzipiell gäbe es Pressefreiheit, sagt sie. Allerdings werde die Zusammenarbeit mit der Regierung restriktiver gehandhabt.
You have to send in your questions prior.
Wir müssen vor jeder Pressekonferenz die Fragen schicken. Es wird also stärker kontrolliert. Und mehr Journalisten machen jetzt PR, arbeiten sogar für die Regierung.
Most of the journalists have moved on to PR publications.
Regierungschef Massané Sogavare habe seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und dem Wechsel zu China 2019 kein einziges Interview gegeben, stellt sie fest. Politiker sind generell jetzt sehr zurückhaltend, was direkte Interviews mit Journalistinnen und Journalisten betrifft. Es ist nicht mehr wie früher, wo wir einfach auf sie zugehen und direkt fragen konnten, ob wir ein Interview zu dem oder dem Thema haben könnten. Meist würden heute PR-Leute die Fragen beantworten, bedauert die Präsidentin des Journalistenverbandes. Eine der größten Veränderungen der jüngeren Vergangenheit, die Übernahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks SIBC durch die Regierung. SIBC war bis dahin unabhängig. Das heißt, sie konnten die Regierung kritisieren, ohne etwas befürchten zu müssen. Aber jetzt sind sie viel vorsichtiger geworden. Passen auf, dass sie die Regierung nicht verärgern. Ob es einer Art Selbstzensur oder dem Druck der Regierung geschuldet ist, vermag Georgina Kikea nicht zu sagen. Sie stellt nur fest, wie auch Dorothy Wickham. Die Journalistin sitzt an einem Abend gemütlich in einem Freiluftrestaurant. Sie ist seit mehr als 30 Jahren Journalistin auf den Salomonen. Wer mit ihr unterwegs ist, muss dauernd stoppen, denn entweder trifft sie zufällig Bekannte, einen Cousin oder eine Tante. Dass sie kaum mehr an einen Minister oder einen Regierungschef herankommt, ärgert sie nicht nur, sondern sie sieht sich auch in ihren Rechten beschnitten. Schließlich seien die Salomonen eine Demokratie. Es steht in unserer Verfassung, dass es möglich sein sollte, unsere Politiker zu befragen, denn wir haben sie in die Regierung gewählt und sie geben unser Steuergeld aus. Sie vermisst Transparenz, doch die sei nötig, damit sie und ihre Kolleginnen und Kollegen den Menschen auch Dinge erklären, damit sie so besser Entscheidungen nachvollziehen können. Diese Rolle von Journalismus sei gerade in einem wenig entwickelten Land wie den Salomonen wichtig, glaubt Dorothy. Die Salomonen sind in ihrer Entwicklung so stark zurückgefallen und deshalb ist es jetzt besonders wichtig zu fragen, warum sind wir so zurückgefallen? Investiert die Regierung das Geld vielleicht an den falschen Stellen? Ein weiteres Problem: Es mangelt an journalistischem Nachwuchs. Journalisten haben kein Interesse, in der Branche zu bleiben, denn die Medien sind schlecht ausgestattet, der Verdienst ist nicht hoch. Und die öffentliche Wahrnehmung gering, denn viele Menschen informieren sich längst ausschließlich über die sozialen Medien. Aus Sicht der beiden Journalistinnen keine gute Entwicklung für ihr Land, in dem es ohnehin nur noch rund 20 Journalisten gibt.
Katrin Erdmann war für uns auf den Salomonen im Südpazifik. Über die Krönung von König Charles am Samstag haben wir schon gesprochen. Es wirft noch ein zweites großes Medienereignis seine Schatten voraus, und zwar das Finale des Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool und auf Bildschirm in ganz Europa natürlich. Manche fragen sich, welches Land wird wohl gewinnen? In den Wettbüros gerade hoch im Kurs Schweden und Finnland. Unsere Kolleginnen von der Sendung Systemfragen, die sind einer anderen Frage nachgegangen, nämlich was die Faszination von solchen Mediengroßereignissen wie dem ESC ausmacht, ob es diese Lagerfeuermomente im Fernsehen eigentlich so oft noch gibt und warum nicht mehr so oft. Zu hören ist das Ganze heute Abend hier im Deutschlandfunk um 10 nach 8 oder in unserer Audiothek-App im Podcast Systemfragen. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten, dann folgt der Büchermarkt. Ich bin Annika Schneider. Tschüss!